Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute mit Regina Ziegler. Ich sage jetzt die berühmteste und erfolgreichste Filmproduzentin Deutschlands, auch wenn man das überhaupt nicht irgendwie vielleicht messen kann. Ihr haben wir tolle Kinofilme und legendäre Fernsehfilme und Serien zu verdanken. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Dankeschön.
Geht nicht, gibt's nicht, heißt Ihre Autobiografie, Mein filmreiches Leben. Ehrlich gesagt könnte der Untertitel doch auch lauten, Mein filmreifes Leben, oder?
Das könnte es, aber ich habe ja kein Drehbuch geschrieben, sondern mein Leben aufgeschrieben. Und mit dem filmreif, man soll nie sagen.
Wenn Sie Ihre Geschichte, Ihr Leben im Zeitraffer, was schwer ist, durchgehen, was Sie aufgeschrieben haben, gibt es eine Szene, die Sie sich aus Produzentensicht im Film gut vorstellen können, die Sie gerne inszeniert sehen würden?
Ach, da gibt es viele eigentlich. Aber ich denke, meine erste Begegnung mit Wolf Gremm, mit meinem späteren Mann, ist sicher eine, die für einen Film, für eine Love Story und auch Komödie sehr gut geeignet wäre. Ich saß als Produktionsassistentin am Tisch und es kam jemand herein, der ein bisschen verstruppelt war und sich frech auf den nächsten Stuhl setzte und sagte, ich arbeite jetzt mit Ihnen. Und ich dachte, das wäre ja nett, wenn mir das jemand aus meiner Abteilung gesagt hätte, dass ich jetzt mit Herrn Gremm zu tun habe, weil Wolf Gremm hatte damals einen Ruf, der war schon ganz schön heftig, die 1860er Jahre und die Drogenzeit und die Frauengeschichten. Und eigentlich dachte ich, man hätte mich doch da warnen können, hat aber keiner. Der Verstand siegte, weil ich war glücklich verheiratet und hatte eine süße kleine Tochter und hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwie so ein Kerl in die Quere kommen könnte. Das dauerte dann ja auch anderthalb Jahre, aber diese Szene an sich ist durchaus filmreich.
Wenn man das Buch, ich habe es hier liegen, schnell durchblättert, sieht man am Rand rechts unten ein kleines Daumenkino. Zwei Menschen, die eine Fahne schwenken, das ist das Logo auch ihrer Firma. Wie kamen Sie auf die Idee, dieses Daumenkino in das Buch einzuarbeiten?
Naja, weil ich bin ja jemand, der sich auch sehr viel mit solchen kleinen Dingen beschäftigt. Und Daumenkino hat mich immer fasziniert. Und da ich das Buch ja nicht nur meinem Mann Wolf, sondern meiner Tochter Tanja und meiner Enkelin Emma gewidmet habe, habe ich gedacht, das Daumenkino wird ihr Spaß machen. Es macht nicht nur ihr Spaß, nicht nur den Kindern und Jugendlichen, sondern auch den Erwachsenen. Und ich hatte neulich eine sehr fröhliche Begegnung mit einer Kollegin von Ihnen, die sagte, es tut mir wahnsinnig leid, ich konnte das Buch nur zur Hälfte lesen, weil mein zweijähriger Sohn pausenlos mit dem Daumenkino gespielt hat. Ich habe es sofort verstanden und wusste, das Daumenkino ist angekommen.
Die zwei Figuren sind rot. Und damit sind wir beim Einstieg in die Sendung zum Kennenlernen. Ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Rot ist für mich.
Rot ist für mich die Farbe meines Lebens. Ich war 4 Jahre alt und neben dem Kindergarten war ein kleines Kästchen mit einem roten, dicken Knopf. Und als ich unbeobachtet war, habe ich gedacht, jetzt schmeiße ich die Scheibe ein, drücke den Knopf. Ich habe das getan und es kamen lauter rote Autos. Weiter will ich davon nichts erzählen.
Dass Angela Merkel bei meiner Buchvorstellung war?
War für mich eine ganz große Überraschung, hatte ich nicht erwartet und mich wahnsinnig trotzdem gefreut.
Dass ich am Weltfrauentag, also am 8. März, geboren bin?
Hat meine Mutter mit größter Anstrengung versucht hinzukriegen und 10 vor 12 hatten wir es geschafft.
Auf Mallorca fühle ich mich?
Sehr wohl, weil das Land einfach für mich eine Bedeutung hat. Ich habe da viele Filme gedreht und schöne Zeiten mit meiner Familie verbracht.
Ein perfekter Sonntagmorgen?
Ist mal auszuschlafen und dann ein Drehbuch zu lesen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Seit Jahrzehnten sind Sie im Filmgeschäft. Und gleich zu Beginn des Buches heißt es, dass die Leser enttäuscht werden, wenn sie nach delikaten Skandalen im Buch Ausschau halten. Hätten Sie Skandale aufgeschrieben, wären Sie vermutlich Ihren Job los, oder?
Nö, ich bin ja jemand, der dazu steht, dass das, was er sagen möchte, auch wahrgenommen wird. Und vielleicht wäre mein Job jetzt noch interessanter, weiß ich nicht. Aber ich bin auch jemand, der Verbreitung von Skandalen hasst und der nicht zu denen gehört, die jetzt immer weißt du was, hörst du was, hast du was und so denken, sondern ich denke immer, welche Stoffe ich machen möchte und das interessiert mich mehr als Skandale.
Wie wichtig ist aber gerade in Ihrem Beruf die Diskretion, gerade in dieser Glamour-Welt?
Das ist das Wichtigste überhaupt. Und ich glaube, wenn man sich vorher verabredet, dass das, was man besprochen hat oder spricht, am Tisch bleibt, muss man sich darauf verlassen können. Leider gibt es auch Menschen, die das nicht so einhalten. Aber wenn ich das mal weiß, unterhalte ich mich mit diesen Menschen nicht mehr über Dinge, über die ich nicht sprechen möchte.
Trotzdem stelle ich mir das so vor, dass doch eine Produzentin hier und da in den Wahnsinn getrieben werden kann von Eskapaden von Schauspielerinnen, Schauspielern, von Regisseuren, die alle ihre Ansprüche haben. Und da nicht aus der Hose zu hüpfen, ist wahrscheinlich nicht einfach.
Naja, das lernt man so im Laufe der Zeit mit den Hold Your Horses. Ich finde, darauf kann man sich einstellen. Und ist vielleicht auch ein Zeichen von Professionalität, nicht auszurasten, jedenfalls nicht vor den Menschen auszurasten, sondern wenn man ausrastet, kann man das für sich alleine tun. Und mein Ausrasten war immer, dass ich, wenn ich dann so den Stress der Woche hatte am Freitagabend, wunderbare Dinge gekauft habe. Die habe ich dann Samstag früh um 6 Uhr verkocht und Samstag um 10 war die Ruhe wiederhergestellt.
Ist das auch der Grund, weshalb ja auch ein paar Rezepte in dem Buch auftauchen, weil Ihnen Essen so wichtig ist?
Das Kochen ist mir so wichtig, das Essen an sich gar nicht. Aber ich freue mich immer, wenn das, was ich gekocht habe, meinen Gästen schmeckt und wenn sie noch einen Nachschlag wollen. Und das ist eigentlich die Regel und deswegen koche ich gerne.
In dem Buch erklären Sie auch die Hintergründe der Arbeit einer Produzentin. Das ist eine Mischung aus Trüffelschwein und Finanzjongleur, so haben Sie es beschrieben. Das trifft's, glaube ich, ganz gut, weil wahrscheinlich der Durchschnittskinobesucher gar nicht weiß, genau, was die Aufgabe eines Produzenten, einer Produzentin ist, oder?
Deswegen soll ja der Kinobesucher auch mein Buch lesen. Geht nicht, gibt's nicht.
Das Buch ist auch eine Zeitreise, weil es geht ja um die letzten Jahrzehnte, also gelebte Geschichte. Inwiefern hatten Sie diese Geschichten alle präsent oder mussten Sie da graben oder hatten Sie Tagebuchaufzeichnungen?
Ich habe ja das Buch angefangen mit Andrea Stoll, einer Autorin. Und die hat erstmal ganz viele Interviews gemacht und hat eine erste Fassung geschrieben. Und als ich diese erste Fassung gelesen habe, wusste ich, das ist der Anfang. Und dann ging's los. Dann habe ich mir einfach ganz viele Geschichten wieder so vorgenommen und die überkamen mich dann. Und leider hatte ich dann irgendwann den Ablieferungstermin des Verlages, die gesagt haben, jetzt gibt's keine Verlängerung mehr, wenn das Buch im Herbst erscheinen soll, dann ist jetzt Schluss. Und dann kann ich nur sagen, ist dieses Buch, sehe ich jetzt als Zwischenbilanz.
Es kommt Teil 2.
Mal sehen, ich wäre nicht abgeneigt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Berlinerin, auch wenn nicht in Berlin geboren, das hat der Zweite Weltkrieg verhindert. Aber Sie haben sich die Stadt später als junge Frau zurückgeholt.
Ich wollte nach Berlin und ich war auch nicht aufzuhalten. Nach dem Abitur dachten die Eltern eher an Göttingen, was ja in der Nähe auch von Obernkirchen im Weserbergland, wo ich ja groß geworden bin, nachdem meine Mutter aus dem Harz vor dem Einzug der Russen geflüchtet ist. Und Berlin war für mich einfach der Ort, wo ich dachte, da gehöre ich hin. Und als ich nach Berlin kam, war ich natürlich überwältigt. Ich hatte noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Ich stand an der Gedächtniskirche, sozusagen dem Herz von West-Berlin. Und dann hat mich diese Stadt so in ihren Bann gezogen, weil Berlin ja nicht nur Großstadt ist. Ich habe dann Hartmut Ziegler kennengelernt, mit dem war ich immer angeln nachts an der Havelchaussee. Und ich habe in Berlin all das nachgeholt, was ich in meiner Jugendzeit in Obernkirchen sozusagen in einer 7000-Seelen-Stadt nicht erleben konnte. Und das hat mich voll fasziniert. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe die Nächte durchgetanzt und habe vergessen, dass ich eigentlich studieren wollte.
Und entsprechend sauer waren erstmal die Eltern.
Meine Eltern waren ganz schön verbittert, weil sie mussten ja damals noch für das Gymnasium Schulgeld bezahlen. Das haben sie sich vom Munde abgespart und dachten natürlich, weil sie selber nicht die Chance hatten, durch die Kriegszeit zu studieren, wollten sie wenigstens mich als Akademikerin in der Familie sehen. Und das war schon ganz schön heavy. Ich hatte Gott sei Dank einen Onkel, den jüngsten Bruder meiner Mutter, zur Seite, der versucht hat, die schweren Wolken, die auf mich zukamen, doch wieder ein bisschen wegzuschieben und den Stress etwas zu entspannen, was dann auch gelungen ist. Und ich hatte dann die Chance, von den Eltern noch für 6 Monate als Wirtschaftskorrespondentin für Englisch in der RAKO-Schule ein Diplom zu erreichen, also was ich aber nie benutzt habe.
Das haben Sie nie benutzt?
Nee. Ich habe mich dann beworben. Ich war dann beim amerikanischen Presseoffizier, der eine Hilfskraft suchte, die in diese Richtung ging, hatte auch die Zusage, diesen Job zu bekommen. Und wie das Schicksal immer so ist, ich habe ja sehr viele schicksalhafte Begegnungen in meinem Leben erlebt, war es dann doch so, dass am Färbliner Platz eine sehr elegant gekleidete Dame unglücklich stürzte und ich ihr half und sie nach Hause brachte und sie mich fragte, was ich dann so mache. Und ich berichtete von meiner zukünftigen Karriere bei dem amerikanischen Pressebüro. Und sie sagte, naja, aber dann können Sie doch mal sich beim SFB vorstellen. Sie habe eine gute bekannte Freundin, die sei Chefin der Feuilleton-Redaktion, Fernsehen und ob mich das interessierte. Natürlich interessierte mich das, weil Fernsehen war doch etwas, wo ich nicht Nein sagen konnte, weil ich ja so viele Kinoerlebnisse hatte mit meiner Mutter, die als Journalistin immer Filmkritiken auch geschrieben hat in Obernkirchen, wohlgemerkt, wo das Programm alle 2 Tage wechselte und ich auch als 12-Jährige schon die Filme ab 16 mit 10 Spitzen und dem Goodwill des Vorführers sehen durfte. Und so kam ich dann zum Sender Freies Berlin und wurde Mädchen für alles, wie man so schön sagt, und später Redaktions- und dann Produktionsassistentin.
Aber geht Ihnen das manchmal so, dass Sie sich zurücklehnen und denken, wow, wenn diese Frau damals nicht gestürzt wäre, was wäre gewesen? Oder ist das Geschichte, ist das egal?
Es ist Geschichte, weil wenn dies nicht gewesen wäre, hätte ich was anderes gemacht. Vielleicht wäre ich dann nach New York gegangen durch die amerikanische Connection. Weil New York ist ja auch eine Stadt, in der ich mich sehr wohlfühle, der ich sehr viele Freunde habe und der ich auch Geschäfte gemacht habe. Und in der Stadt läuft jetzt auch gerade unser Film Kamikaze 1989 seit einem Jahr an verschiedenen Kinos und auf DVD und Blu-ray. Und deswegen ist New York für mich durchaus auch eine Heimatadresse. Aber es ist Berlin geblieben und es bleibt Berlin.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn man Ihr Buch liest, das war am Anfang so bei Ihnen zu Hause, da gingen die Stars ein und aus. Es war ein reger Austausch. Da war richtig Leben in der Bude. War das nur in der damaligen Zeit möglich oder wie kam das?
Naja, das fing damit an. Ich war ja im Auswahlausschuss in der Kommission bei den Berliner Filmfestspielen und da waren natürlich wahnsinnig viele ausländische Gäste, die sich unheimlich gefreut haben, wenn sie auch mal zu einem deutschen Haushalt eingeladen wurden. Wolf und ich, wir hatten damals so ein kleines Haus in der Matterhornstraße und bei den Filmfestspielen sind da jeden Tag so 300-400 Leute so durchgewandelt, deutsche Ausländer, die wir gut bewirtet haben und das hat sich dann auch so rumgesprochen und an Wochenenden kamen auch oft viele Schauspieler. Ich habe immer einfach einen großen Suppentopf gemacht, weil ich auch in der ersten Zeit, als ich Filme produzierte, habe ich dann auch das Catering selber gemacht, bin morgens mit dem Produktionsleiter Hartmut Köhler in die Metro gefahren und wir haben dann eingekauft und Sachen gekocht und die Tapetentische das könnte man heute alles nicht mehr machen. Heute kommt der Cateringwagen vornehm vorgefahren und da gibt's auch eine große Auswahl. Aber wir haben, wenn Sie so wollen, die Anfänge des Caterings gelegt und hatten auch großen Erfolg damit.
Es ging sogar so weit, dass Rainer Werner Fassbinder eine Zeit lang bei Ihnen eingezogen ist.
Ja, das stimmt. Der hat sich auch bei uns sehr wohlgefühlt, weil er mit Wolf sehr befreundet war. Und nachdem Wolf und Rainer ja Kamikaze zusammen gemacht hatten, Wolf als Autor und Regisseur und Rainer als Hauptdarsteller, ein Polizeileutnant in einem Leopardenkostüm, was natürlich völlig unüblich war, aber das ist ja auch ein Science-Fiction-Film gewesen. Der Film läuft ja auch in Berlin jeden Freitagabend in unserem Kino, im Filmkunst 66, in der Spätvorstellung. Aber auch viel im Ausland, in New York, wurde mir im letzten Jahr von ein paar Studenten gesagt, es könne nicht sein, dass der Film 81 gedreht worden sei, weil der so aktuell sei und die Macht der Medien so groß sei. Und ich konnte nur sagen, ja, aber Fassbinder, den gibt's heute nicht mehr. Und das mussten die dann einsehen, dass der Film dann doch eine große Vision hatte, die nach so vielen Jahren immer noch funktioniert.
Ja, bemerkenswert. Wie wichtig sind denn Freundschaften in der Branche? Also Sie haben gerade angesprochen, dass Ihr Mann Wolf mit Rainer Werner Fassbinder ja auch befreundet war. Erleichtert das die Arbeit? Weil manchmal könnte es die Arbeit ja vielleicht sogar erschweren.
Das kommt drauf an, es erschwert auch die Arbeit. Aber man muss auch bei der Freundschaft, sagen wir, konsequent sein. Also als wir Kamikaze gedreht haben und Rainer Werner Fassbinder jeden Freitagnachmittag seine Barzahlung haben wollte, weil er gerne am Wochenende hier und da war und auch wahrscheinlich das Geld ausgab. Und das kam immer freitags um 3 und an einem Freitag um 3 kam der Fahrer nicht und Wolf rief mich an und sagte, du, der Rainer will nicht weiterdrehen, das Geld ist nicht da. Ich habe gesagt, ich habe den Fahrer aber losgeschickt. Und das war ja damals noch die handyfreie Zeit, also konnte man nicht jetzt rauskriegen.
Na klar, wo steckt der Fahrer?
Da hat der Wolf gesagt, okay Rainer, wenn du jetzt nicht drehst, dann gib mir doch das Leopardenjackett, dann mache ich die Großaufnahmen, die Schnittbilder für die Hände mache ich mit meinen Händen. Und Rainer hat gesagt, klar, hat die Jacke ausgezogen und hat freundlich zugeguckt. Und dann kam der Fahrer, der im Stau geraten war, um 4:10. Und Rainer rannte sofort los und sagt, Wolf, gib mir meine Jacke her. Und der Wolf hat gesagt, die Handbilder sind jetzt abgedreht. Also alle Handgroßaufnahmen im Film von Kamikaze sind die von Wolf und nicht von Rainer.
Mit diesen Hintergrundinformationen muss man sich den Film echt nochmal angucken und nur auf die Hände achten. Jetzt finde ich interessant, dass ja eine gesamte Branche eigentlich in Verruf geraten ist. Ich sage nur Weinstein und die Geschichten mit Kevin Spacey und so. Es klingt an einer Stelle, glaube ich, in Ihrem Buch auch so ein bisschen an, dass Sie auch als Frau schon darauf geachtet haben, den Männern zu signalisieren, stopp, hier hört's auf. Wie schwer war das?
Naja, das war schon so, dass ich in einigen Fällen den entsprechenden Herrschaften auch klar gemacht habe, wenn sie die Grenze nicht akzeptieren, werden sie Schmerzen für ihr Leben empfinden. Und das will ja keiner. Also ich konnte das gut für mich regeln.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Geht nicht, gibt's nicht, heißt Ihr Buch, in dem Sie das Leben hinter dem Film, die Entstehung der Filme beschreiben. Und das klingt auch nach ziemlich viel Rumreisen. New York, Los Angeles, Cannes, Venedig. Sind Sie froh, wenn Sie mal zu Hause sind?
Ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme. Mein Bett ist immer noch das Schönste, weil es auch eine tolle, harte Matratze hat, weil es um mich auch so die Sachen gibt, die ich gerne habe, wie Bücher, in die ich immer mal reinschaue. Es ist alles so, wie ich es gerne brauche und wie ich es oft in Hotels natürlich nicht vorfinde. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich mal wieder ein paar Tage bei mir zu Hause bin.
Wie gut erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch in Cannes?
Mein erster Besuch in Cannes ist mir deswegen so gut in Erinnerung geblieben, weil ich erstens kein Hotelzimmer hatte und bin dann die Croisette hoch und runter und die Rue d'Antibes. Ich hatte ein kleines Köfferchen an der Hand und unglaubliche High Heels. Und irgendwann merkte ich, dass die High Heels mir doch auch ganz schön auf die Füße drückten. Und ich dachte, wie kriege ich jetzt dieses Zimmer, wo ich mal die Füße hochlegen kann? Und traf dann Herrn Brauner, den ich aus Berlin kannte. Und er sagte, ja, Regina Ziegler, was machen Sie denn hier? Und ich sagte, ich suche gerade ein Zimmer. Und er sagte, na, ich habe eins im Martinez. Da sage ich, das kann ich mir aber nicht leisten.
Ich wollte gerade sagen, Martinez ist die Adresse in Cannes.
Genau. Ja. Und dann sagte er, naja, unter Kollegen, hier ist der Schlüssel und den brauche ich wieder. Und ich sagte, nee, Herr Brauner, ich will von Ihnen kein Zimmer. Und das macht nur, und sagt er, nein, das ist ganz fair und okay und kollegial. Also habe ich gedacht, na gut, habe da mein kleines Köfferchen abgestellt und bin zum Deutschen Empfang gegangen und lernte Herbert Kläuber kennen. Der sagte, ach, ich habe schon von Ihnen gehört, Sie haben ja einen Film gemacht und so, kann ich Sie nicht heute Abend einladen ins Tetu? Das ist das beste Bouillabaisse-Restaurant in der Gegend, stellt sich raus, war es auch. Er hatte dann eine kleine Gesellschaft mit seiner wunderbaren Frau Ursula eingeladen. Ich saß da und hatte mein einziges schwarzes Kostüm mit einer weißen Bluse an und legte die Kostümjacke ab und hing sie hinter mich über den Stuhl. Und ein bisschen später schwappte ein bisschen Bouillabaisse drauf, weil der Kellner mit einem Gast zusammenstieß und die Bouillabaisse so wunderbar auf meinem rechten Ärmel so lang lief. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Und Herr Kläuber, dem war das peinlich, sagte gleich, ich zahle Ihnen die Rechnung. Und da sage ich, nee, Herr Kläuber, müssen Sie nicht, er wusste ja nicht, was los ist. Und ich habe dann die ganze Nacht in dem Hotelzimmer meine Kostümjacke gesäubert und die roch dann wahrscheinlich schon nach wunderbarer Seife. Aber ich hatte den ganzen Tag immer das Gefühl, ich rieche so furchtbar nach Fisch, weil das in meiner
Nase war.
Man kriegt
das aus der Nase nicht mehr raus.
Und das war mein erster Cannes-Besuch, aber unvergesslich.
Essen Sie noch Bouillabaisse?
Ja, natürlich inzwischen wieder, aber eine Zeit lang habe ich gedacht, muss ich nicht haben.
Sie haben von New York eben auch schon es anklingen lassen, dass Sie die Stadt sehr mögen. Haben Sie denn auch mal überlegt, in die USA zu gehen, zumindest für eine gewisse Zeit?
Ja, wir hatten ein sehr tolles Angebot von einer Produktionsgesellschaft, die sich internationalisieren wollte und eben auch verschiedene Produzenten aus verschiedenen Ländern mit in ihren Kreis einbeziehen wollte. Haben wir lange drüber nachgedacht. Ich glaube, Wolf hätte auch in Amerika als Regisseur gut arbeiten können, weil seine Filme immer neue Looks hatten und er nie das gleiche gemacht hat, immer andere Lichtquellen eingesetzt. Zum Beispiel das grüne Licht, was heute bei Thrillern gang und gäbe ist, wurde das erste Mal von ihm eingesetzt. Also wir konnten uns New York durchaus vorstellen und haben dann so lange hin und her gedacht und gesagt, nee, wir sind doch Berliner und jetzt bleiben wir in Berlin.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren mit Ihrem Mann ein starkes Team, er Regisseur, Sie die Produzentin, jetzt mit Ihrer Tochter, die einen größeren Anteil an der Firma hat als Sie inzwischen. Wie funktioniert familiäre Zusammenarbeit?
Die funktioniert ganz toll, weil wir nicht zusammenarbeiten, sondern jeder produziert seine eigenen Filme. Und das Schlimmste ist, glaube ich, wenn ich Tanja angeboten hätte, dass sie das machen muss, was ich will, dann wären wir nie zusammengekommen. Es war von Anfang an klar, dass sie ihre Filme produziert und ich meine, dass wir uns immer wieder treffen, um uns auszutauschen natürlich, dass wir beide darauf achten, dass die Firma einigermaßen schwarze Zahlen schreibt und nicht immer in den Genuss von roten Zahlen kommt. Und natürlich
so weit geht die Liebe zu Rot dann doch nicht.
Ja, irgendwo hört die Liebe doch zu Rot, obwohl Rot hat ja auch was mit Erotik zu tun, ist auch nochmal ein Thema, jedenfalls für mich. Aber die Zusammenarbeit funktioniert deshalb so gut, weil wir einfach sehr viel Vertrauen zueinander haben. Und ich habe Tanja dann auch gebeten, die Mehrheitsanteile zu übernehmen, weil ich denke, ich bin so viel unterwegs und wenn mal was passiert, dann hat sie nicht diese Probleme, sich da mit irgendwem auseinandersetzen zu müssen, sondern sie ist ganz klar die Chefin. Und außerdem finde ich es auch ganz toll, eine Tochter zu haben, die meine Chefin ist.
Haben Sie was von Ihrer Tochter lernen können?
Das lerne ich immer wieder, weil sie hat ja das studiert. Sie hat ja sozusagen den Produzentenbrief über ihre Hochschule erworben, während ich das ja einfach Learning by Doing gemacht habe. Und natürlich gibt es auch in der, weil sie einfach viel jünger ist als ich, Veränderungen, die ich gerne wahrnehme oder wenn ich das Gefühl habe, hier komme ich nicht weiter, dann frage ich sie und hole Rat bei ihr ein und sie fragt mich auch mal und das macht ja auch die Verbindung so spannend, dass wir uns auch austauschen und uns auch mal gegenseitig beraten.
Ist denn die Arbeit, würden Sie sagen, über die Jahre leichter geworden oder schwerer geworden oder ist sie einfach vielleicht auch anders geworden?
Also sie ist anders geworden, sie ist aber auch viel schwerer geworden. Erstens ist die Situation völlig anders. Früher hast du für die ARD und dann später ARD und ZDF produziert und da war auch ganz klar, wo die Sendeplätze liegen und wo die Inhalte sind, die man vorschlagen kann. Heute gibt es die privaten Veranstalter. Es gibt natürlich auch Bedarf, also Zuschauer haben den Bedarf an Serien. Es gibt dieses sogenannte Binge-Watching. Die Serien, die ja jetzt sehr viel mehr im Ausland hergestellt werden, haben hier in Deutschland natürlich auch ihren Wert und werden geschätzt von den Zuschauern. Und man muss auch umdenken. Man kann nicht mehr in den Kriterien Filme und Stoffe entwickelt, die es immer mal gab, sondern man muss sich was Neues ausdenken. Und zum Beispiel haben wir bei Ziegler Film ja mit Weißensee, das war die erste horizontal erzählte Miniserie, die die ARD oder das deutsche Fernsehen überhaupt in Eigenproduktion, sprich über eine Produktionsfirma bekommen hat. Und das war auch nicht so einfach, diese Serie zu etablieren. Die Gemeinschaftsredaktion der ARD wollte das eher lieber als 3x90 Minuten Film sehen. Und ich wusste genau, wenn es 3x90 Minuten sind, dann war das Thema beendet. Und ich hatte mir vorgestellt, dass die Geschichte zweier Familien, die in Ost-Berlin leben, eine Künstlerfamilie und eine Stasi-Familie, dass man die viel weiter erzählen kann. Und die Rechnung ist ja aufgegangen. Wir sind jetzt bei der 4. Staffel Weißensee angelangt. Die ist gedreht und wird im Frühjahr gesendet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Filmproduzentin und Kinobesitzerin? Muss ich Sie natürlich fragen, wie lange wird es Kinosäle überhaupt noch geben?
Es wird lange Kinosäle geben, weil wir ja wissen, dass auch in allen anderen Ländern das Kino weiter existiert. Und das Vorbildland für Kino ist ja nach wie vor Amerika. Da sind die Kinos genauso knackevoll wie vor Jahren. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir die Kinofilme auch zu Events machen, dass wir Geschichten erzählen, die die Menschen gerne sehen, wo sie nicht mal schnell wegzappen können, sondern wo sie sich auf einen Film einlassen, der einen Anfang hat, der auch einer Erzählweise entspricht, die das Kino braucht, nämlich, dass man sich, wenn man die Karte gekauft hat, in den Sessel setzt, zurücklehnt und sich auf was einlässt. Fernsehen ist ja heute viel brutaler geworden. Der Zuschauer reagiert inzwischen auf die ersten 1,5 Minuten. Wenn ihm die nicht zusagen, zappt er weg und geht woanders hin. Das sieht man ja an diesen Kurven, die ich mir jeden Tag angucke. Während im Kino guckt man mindestens 1/2 Stunde, bevor man sich entscheidet, das Kino zu verlassen, wenn einem der Film gar nicht gefällt. Ich kenne auch viele Menschen, übrigens ich auch, die auch dann bis zu Ende aussitzen und denken, vielleicht kommt ja noch mal was.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, zu denen gehöre ich auch. Aber interessant finde ich aber schon, so diese Kinoatmosphäre, die muss einem ja schon auch wichtig sein, weil sonst geht man einfach nicht hin. Also zum Beispiel jetzt bei Ihrer Buchvorstellung kam Schriftsteller Sebastian Fitzek als Eisverkäufer vorbei. Also eine kleine Erinnerung an die gute alte Kinozeit. Popcorn ist nicht so Ihr Ding, ne?
Nein, also in unserem Kino auf keinen Fall. Wir haben, Tanja hat ja das Kino renoviert und wir haben von Anfang an gesagt, wir werden kein Popcorn anbieten. Bei uns gibt es ganz wunderbare Süßigkeiten vom Feinsten und Eis natürlich. Und es gibt auch Alkoholiker. Wir haben eine Ausschenkgenehmigung. Wir haben aber auch natürlich vom Cappuccino bis zum Espresso oder weiß ich, Apfelsaftschorlen, was immer man möchte, aber Popcorn eben nicht. Und ich finde das auch ganz in Ordnung, weil die meisten, wenn sie Popcorn gekauft haben, lassen das dann auch überall rumliegen. Dann wird es auf dem schönen Teppich zertreten. Und ich finde, bei uns hat auch noch keiner das Popcorn vermisst. Also ich persönlich bin auch nicht so ein Popcorn-Fan. Als Kind mal, da fand ich es toll, wenn man die Maiskörner so in die Luft krapseln konnte, aber heute nicht mehr.
Wo sehen Sie denn heute den deutschen Film?
Der deutsche Film ist sehr präsent. Und wenn wir sehen, dass der deutsche Film ja auch im Ausland sehr viele Chancen hat, ich spreche nochmal von Mein Blind Date mit dem Leben, wenn ein Film in 42 verschiedene Länder verkauft wird, ein deutscher Film, der dort gezeigt wird, dann zeigt es, dass der deutsche Film angekommen ist. Und es ist ja nicht nur dieser Film, es sind auch viele andere Filme, die nicht nur in Deutschland gezeigt werden, sondern auch in der Welt. Und auch jetzt der zum Oscar vorgeschlagene deutsche Film ist ein Film, der
von Fatih Akin, ne?
Von Fatih Akin, der es wert ist und dem ich auch die Daumen drücke. Ich glaube einfach, dass wir uns nicht verstecken müssen mit den deutschen Filmen, die im Ausland auch angekommen sind.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Die 4. Staffel der ARD-Serie Weißensee, von Ihnen produziert, läuft in diesem Frühjahr. Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben Berlin, die Stadt, über Jahrzehnte erlebt und Sie interessieren sich für Geschichte, für historische Stoffe. Wie sehen Sie Deutschland eigentlich heute?
Ich sehe Deutschland heute in einer unglaublich spannenden Situation, da sich ja die Verhältnisse in der Politik sehr verschoben haben und auch Entwicklungen stattfinden, mit denen ich mich jetzt nicht so einverstanden erkläre, muss man sich ja auch überlegen, was tut man, wie verhält man sich jetzt? Man kann sich ja nicht einfach hinsetzen und sagen, das ist nun mal alles so, sondern man muss ja auch versuchen, zum Beispiel mit den Filmen, die man macht, die Situation anzusprechen, in der wir uns befinden. Das heißt, sozialkritische Filme sind meiner Ansicht nach wieder notwendig. Der Zuschauer möchte auf der einen Seite natürlich Entspannung und er möchte unterhalten werden, aber er lässt sich aber auch auf Konfliktstoffe ein. Wir werden zum Beispiel nach einem Sachbuch von Michael Tschokos, Deutschland misshandelt seine Kinder, einen Film machen, der heißt Stumme Schreie. Und der wird eben die Misshandlung von Kindern als fiktionales Programm beinhalten. Und ich finde, dass diese Stoffe genauso wichtig sind wie eben auch Komödien, wo man auch mal abschalten kann.
Oder Krimis. Ich habe den Eindruck, ganz subjektiv, völlig persönlich, jedes Mal, wenn ich den Fernseher einschalte, läuft ein Krimi.
Ja, so schlimm ist es dann doch nicht. Ich produziere ja auch zwei Krimireihen. Einmal
Mordkommission Istanbul.
Mordkommission Istanbul und Kommissarin Heller. Mhm. Kommissarin Heller ist Lisa Wagner, eine völlig unerschrockene und nicht übliche, unübliche Kommissarin. Und ich war
aber
sehr.
Warum dieser Krimi-Boom?
Naja, ich meine, der Krimi hat natürlich auch viel mit dem Leben zu tun. Zum Beispiel Kommissarin Heller wird ja auch sehr viel von ihr selbst gezeigt. Und die ist so eigenwillig, dass man auch diese Frage hat, wie geht es eigentlich dann mit dem Umfeld, wie geht es mit den Kollegen? Sie ist bei den Kollegen nicht beliebt und akzeptiert. Und ich denke, dass man über Krimis eben auch Charaktere darstellen kann, wie wir sie im täglichen Leben haben. Und es ist nicht immer die Polizei, die recht hat, sondern es sind dann auch mal die Schicksale, die ganz anders laufen, als man das am Anfang erwartet hat. Und dafür ist ein Krimi immer gut.
Ihr Buch ist eine Zwischenbilanz, haben Sie selber gesagt. Sie haben das Bundesverdienstkreuz, den Krimi-Preis und den Emmy Award, Oscar-Nominierungen. Wie wichtig sind solche Preise, Auszeichnungen?
Ja, Preise sind immer die Anerkennung einer Arbeit und die Wahrnehmung einer Arbeit. Und ich freue mich immer über Preise, weil ich denke, dass die Preise ja nicht vom Himmel fallen, sondern Gründe haben, weswegen sie gegeben werden. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auch auf den nächsten Preis.
Da muss ich Sie enttäuschen. Ich habe keinen Preis, aber ein kleines Präsent. Fängt auch mit P an. Ich greife hier unter den Tisch. Bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, eine kleine Tradition. Es gibt nämlich, oh, es scheppert schon. Es gibt nämlich immer ein kleines Geschenk für den Gast. Und ich habe mir sagen lassen, Sie stehen gar nicht mehr so sehr auf Champagner, sondern mehr auf Sauvignon Blanc aus Neuseeland.
Das ist ja toll recherchiert.
Cloudy
das ist mein
Bay.
Lieblingswein. Cloudy
Und dann
Bay.
Habe ich dieses lustige Schwein gesehen mit rotem Hut und dachte, das muss Ihnen Glück bringen für 2018.
Das ist Bitte ganz schön. Toll. Und damit Sie das nur wissen, ich greife auch nebenbei. Ich habe Ihnen mein Buch mitgebracht und werde Ihnen jetzt eine Widmung in roter Schrift vermitteln und mich für diese wunderbare Unterhaltung mit Ihnen bedanken.
Das ist total lieb, da freue ich mich sehr. Dankeschön.
Gerne.